ich soll jetzt was sagen und ich will das auch, aber ich möchte gerne noch Gott bitten, dass ich das sage, was auch jetzt dran ist. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Vormittag. Ich danke dir, dass du wirklich ein Gott bist, der uns lieb hat, der sich um uns sorgt wie ein Vater, der mit großer Geduld auf uns wartet, bis wir zurückkommen, der uns nicht nerven will, sondern der uns lieb haben will. Und ich bitte, dass ich jetzt das sage und dass das gehört wird, was du sagen möchtest. Alles Gute kommt von dir. Danke, dass wir daran schon erinnert worden sind. Und wir brauchen das Gute von dir. Wir haben es nicht aus uns selbst. Es gibt das nicht sonst irgendwo in dieser Welt, sondern es kommt ausschließlich von dir. Und es kommt zu uns, weil du deinen Sohn gesandt hast. Weil du ihn als Lösegeld für uns gegeben hast. Weil du uns durch ihn erkauft hast. Aus der Sklaverei, aus der ägyptischen Finsternis, um mit dir im Licht und in wirklich neuen Leben zu leben. Amen. Also, ich werde im Grundgerippe Dinge vortragen, die wir am Donnerstag im Jups beredet haben. Aber es lohnt sich auch für die zuzuhören, die dabei waren. Es ist vielleicht noch das eine oder andere dazu gekommen. Wenn das jemand aufschreiben will, hätte ich auch einen Vorschlag für die Überschrift. Und zwar Herz-Zustände. Ne? Keine Internetadresse, sondern ein zusammengesetztes Substantiv. Es geht um die Zustände unseres Herzens. Bin ich natürlich kein Kardiologe, sondern nur Elektroingenieur. Aber die Bibel redet an dieser Stelle sehr deutlich. Man muss also kein Hochschulstudium und keine Approbation als Arzt erwerben, um diese Dinge wirklich zu verstehen, sondern sie sind ziemlich deutlich. Und ich habe so im Wesentlichen drei Zustände gefunden. Die Zahl 3 ist ja immer noch so was, was man so im Überblick behalten kann, ne? Wenn es darum geht, 3 Dinge einzukaufen. Das merkt man sich noch. Ab 4 sollte man aufschreiben, habe ich festgestellt. Der erste Herzzustand, den finden wir schon im Alten Testament recht vielfach beschrieben. Wir könnten mal aufschlagen, den 5. Mose 10,16. So, wer ist schneller als ich? Alle. Da steht bei mir in der Elberfelder Übersetzung als Aufforderung Gottes an sein Volk Israel: So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Die Vorhaut des Herzens, das ist so der erste Zustand, den ich im Wort finde. Nur ist ja ganz klar, also haben alles erwachsene Menschen unter uns, die über grundsätzliche Anatomie von Frau und Mann im Wesentlichen aufgeklärt sind. Mit der Vorhaut hat es ja so eine Sache. Und zwar ist es ein grundsätzliches Gebot gewesen im Alten Testament, die Vorhaut am männlichen Glied zu beschneiden für alle Leute, alle Männer und Jungen, die zum Volk Gottes gehören wollen und sollen. Es ist eine unabdingbare Voraussetzung. Und das sollte man schon in Betracht ziehen, weil Gott auf diese Parallelität zum Körperlichen aufbaut. Und hier heißt es also: Beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet eure Nacken nicht mehr. Der erste Herzzustand ist also ein Zustand, wo das Herz so eine Art Vorhaut hat, im Bild gesprochen. Ja? Und es geht darum, diese Vorhaut zu entfernen. Die Parallelität zum Körperlichen, die finden wir zum Beispiel auch nochmal beim Propheten Hesekiel, wer da mal mit blättern will, 44, im Vers 7 und 9. So, 44, 7. So spricht der Herr Jahwe, Lasst es genug sein mit all euren Gräueln, Haus Israel, dass ihr Söhne der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch habt, hineinkommen lassen, in meinem Heiligtum zu sein, um es, mein Haus, zu entweihen. Also da geht es darum, dass Gott als schwere Kritik vorbringt, dass die Gemeinde Unbeschnittene, also Leute aufnimmt, die gar nicht so richtig dazu gehören wollen. Und hier haben wir diese Parallelität zwischen der Beschneidung am Fleisch, das ist also das Körperliche, und die Beschneidung des Herzens. Also ich fasse mal zusammen. Wir können auch erkennen, wenn wir das intensiver studieren, dass das so eine Art wie eben im Körperlichen auch ein natürlicher Grundzustand ist, dass unser Herz eine Vorhaut hat. Dieser erste Zustand. So, und es gibt aber auch ganz klar die Aufforderung Gottes, diese Vorhaut zu entfernen. Es ist also nicht angebracht, aufgrund dieses biblischen Befundes zu sagen, naja, das ist halt bei mir so und du musst da mal damit zurechtkommen, bitte, lieber Gott. Obwohl diese Vorhäutigkeit oder Unbeschnittenheit des Herzens natürlich ist, bei allen Menschen grundsätzlich vorhanden, wie eben eine körperliche Vorhaut auch, bei allen, die auf die Welt kommen, trotzdem ist es unakzeptabel für Gott. Es ist unakzeptabel. Gott möchte, dass wir diese Vorhaut entfernen, wenn wir zu seinem Volk gehören wollen. Die Parallele liegt klar auf der Hand. Versteht jeder, glaube ich. Wir können da mal noch Jeremia 4,4 aufschlagen. Dort wird gesagt, als Aufforderung, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner Jerusalems, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Spätestens hier fällt uns auf, dass es dabei nicht um eine Formsache geht, so weil Gott das eben nun mal so haben will, völlig unerklärlicherweise, sondern weil diese Vorhäutigkeit oder Unbeschnittenheit des Herzens mit bestimmten anderen Dingen verbunden ist, die Gott nicht ausstehen kann und will an seinem Volk. Ja, also hier ist die Rede von wegen der Bosheit eurer Taten. Also diese Vorhäutigkeit ist nicht, weil es Gott jetzt mal so als neues Outfit für uns haben möchte oder so, sondern es ist verbunden mit Dingen, die in unserem Herzen abgehen. Es ist einfach so, wenn wir etwas abschirmen, und sei es nur durch eine Vorhaut, dann entwickelt das ein gewisses Eigenleben. Da habe ich auch gewisse Dinge drüber gehört im körperlichen Bereich, will ich jetzt nicht ausführen, weil ich nicht genug besohlt bin an dieser Stelle. Aber wir wissen das, wenn wir irgendwas einsperren, und dann entwickelt das ein gewisses Eigenleben. Und so ist es auch mit dem Herzen. Und das Herz, was eine Vorhaut hat, entwickelt ein gewisses Eigenleben. Es ist nicht so leicht erreichbar für Korrektur, für frischen Wind vom Heiligen Geist. Und es kommt zu, wie die Bibel hier sagt, Bosheit von Taten. Ja. Und wir wissen das auch. Leute, die ihr Herz zumachen, die sich so eine Haut zulegen, die schützt natürlich die Haut. Ja. Und so ist es auch im Natürlichen angelegt, aber es gibt diese Zweiseitigkeit der Dinge. Und wir sind nicht in der Position, an dieser Stelle zu sagen, Gott hat mir das freigestellt und ich habe lieber ein bisschen mehr Schutz, nicht? So, die Versicherung der Versicherung, hat der Andreas von hier vorne gesagt. und am Ende die Versicherung der Versicherung der Versicherung. Je nach Sicherheitsbedürfnis, nicht? Wie hoch ist Ihr Sicherheitsbedürfnis, fragt mich mein Virenscanner jeden Tag, wenn ich ein Update gemacht habe und will mir da ein Premium-Produkt verkaufen. Diese Auswahl haben wir an dieser Stelle nicht. Die Aufforderung Gottes ist ganz eindeutig, die Vorhaut muss weg. Und damit ist verbunden natürlich, dass wir auch den Schutz, den wir uns vielleicht auch in Erfahrung schon ganz wertvoll gefunden, dass wir diesen Schutz verlieren. Und das will Gott. Ich werde am Ende hoffentlich das nicht vergessen, so perfekt ist mein Konzept nicht, dass wir das nochmal genauer beschauen, wie das ist, wenn wir unseren Schutz aufgeben. Ich möchte aber mit euch noch darauf etwas herumreiten, was das Wort noch so zu diesem natürlichen Herzzustand sagt, der so allen Menschen, natürlich auch Frauen, eigen ist, von Geburt her. Da gucken wir mal noch in 5. Mose 30, Vers 6, bitte. 5. Mose 30, Vers 6. Eine ganz wesentliche Aussage, und das schon, wenn ich meine Bibel da so angucke, im ersten Zehntel des Blätterstapels. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Wozu? Damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Also hier geht es um nicht weniger und nicht mehr als um das Leben. Und der alte Bund hat noch nicht diese Sicht auf die Ewigkeit, aber die können wir gerne für uns anziehen. Ich finde diese Bibelstelle, ich lese nochmal, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst, finde ich so massiv in zweierlei Hinsicht. Erstens mal geht es ums Leben, zweitens mal klingt diese Stelle so stark an diese Frage an, die Jesus mehrfach gestellt worden ist, mit mehr oder weniger ehrlichem Hintergrund. Was muss man denn machen, damit es mit Gott in Ordnung geht? Ja. Und Jesus das um nichts unter dieses Niveau heruntergestellt hat, zu sagen, es geht darum, dass du ihn mit ganzer Hingabe liebst, dass du alles für ihn aufbietest. Mit weniger ist Gott nicht zufrieden. Und dass darin unser Leben und unsere Zukunft ist. Und es sind drei Dinge, ich muss jetzt bis drei weiterzählen. Ne? Der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Das ist ja wunderbar. Also wenn Gott das macht, da bin ich ja fein raus. Hier vorne knistert's, aber es kommt vor. Ja, und ich möchte mit euch auf diesen Punkt eingehen, dass hier gesagt wird in der Schrift, in der Tora, der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und sogar das deiner Nachkommen. Wunderbar. Und trotzdem möchte ich sagen, auch genau an diesem Punkt, wie wir schon oft gehört haben in vielen Varianten, Gott tut nichts wirklich gegen unseren Willen. Und wenn wir nicht kooperativ sind, dann überfällt uns Gott nicht. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus geoffenbart, aber nicht ein Gott, der unbedingt durchreißt. Und auch wenn hier steht, dass Gott das macht, unser Herz beschneiden, dann ist das auf der einen Seite erleichternd, weil so eine Herz-OP ist nicht ganz ohne. Selbst heute bei unserem medizinischen Standard ist eine Herz-OP schon etwas mit höherem Risiko und höherem Aufwand und, einfach besetzt, glaube ich. Der Herr macht das, aber wir müssen es wirklich wollen. Und solange wir an unserer Vorhaut festhalten, an unserem Unbeschnittensein, solange wir noch ein zweites Standbein pflegen, auch wenn wir uns zur Gemeinde halten, kann und wird Gott nichts tun. Bin ich schwer überzeugt. Können wir gerne weiter im Wort forschen, aber nach allem, was ich bisher gehört und gelernt habe. Also die gute Nachricht, Gott nimmt sich dessen an. Gott führt die schwierige Operation selber durch. Die Bibel sagt uns, dass das Herz ein schwieriges Ding ist. Und das merken wir auch manchmal beim Umgang mit Menschen, dass wir an bestimmten Punkten nicht weiterkommen, aus unerfindlichen Gründen, weil da ein Labyrinth von Gedanken und Vorstellungen und Prägungen und was weiß ich nicht alles ist. Gott kennt sich aus, er ist der Herzspezialist und er wird die Vorhaut entfernen und das Herz in Ordnung bringen, auch im Innern. Aber wie das halt so ist, wenn du irgendwo rein willst, du musst irgendwie durch die Hülle durch. Und Gott möchte in unserem Fall, dass das Herz ganz ohne Vorhaut ist. Ja. Bis hierher ist alles wunderbar. Es könnte eben hingehen mit so ein bisschen freundlichen Zureden und bisschen ermahnen. Aber wir wissen auch, dass es nicht immer so glatt hingeht. Und es ist auch nicht so, dass wenn wir Dinge aussitzen, ich neige zu diesem Verhalten, hat sich auch in dieser oder jener Situation mal bewährt, ist aber nicht unbedingt das Modell Gottes, dann entwickeln die Dinge ihr Eigenleben. Und wir wissen, dass Dinge, die schwer beansprucht werden, die verstärkt der Körper automatisch. Ich habe den Kindern gezeigt beim Gitarrelernen, weil deren Fingerkuppen geschmerzt haben, schon nach 2 Minuten denselben Griff halten, das war dann unausstehlich. Und ich habe sie getröstet und habe gesagt, in 3 Wochen ist das kein Thema mehr, dann wächst hier die Tvörda Koja, die Hornhaut, und da kann dann auch eine Mezestra mit ihrem Dings kommen und da reinpieken wollen, das wird nicht. Und es ist eben auch im Negativen so, wenn wir uns von unserer Vorhaut nicht trennen wollen und die auch fleißig nutzen und in Anspruch genommen wird, dann wird die verstärkt sich. Und dann kommen wir zum zweiten Herzzustand. Und es ist, hat mir halt sehr geholfen, dass ich wieder mal ein bisschen mich um das einzelne Wort gemüht habe. Und bei der Übersetzung vom Herrn Bader in der Davar-Übersetzung, wie er sie selber nennt, da hat dieser zweite Herzzustand den deutschen Begriff Umharnischung bekommen. Also ein Harnisch, wissen wir alle, das ist so ein mittelalterliches Ausrüstungsteil für jemanden, der sich in den bewaffneten Kampf begibt. Harnisch, ne? Das ist was Festes. Sollte einen, wenn der Speer kommt oder der Pfeil, maximal umhauen, aber sollte standhalten und sollte sich nicht durchbohren lassen von irgendwelchen Geschossen, Schlägen, was auch immer. Das ist ein Harnisch. Und das macht den zweiten biblischen Zustand des Herzens aus. Die Elberfelder übersetzt das wohl durchgehend mit Verstocktheit. In der russischen Übersetzung habe ich Starrsinn gefunden und wir kommen jetzt vielleicht auch darauf, dass wir das schon hin und wieder gehört und gelesen haben im Wort. Also ein ganz klar, ein fortgeschrittener Zustand der Entwicklung. Ne? Die Schutzfunktion ist um Größenordnungen besser geworden mit einem Harnisch gegenüber einem Häutchen. Aber das Eigenleben wird natürlich noch mehr begünstigt. Ist ja ganz klar, diese beiden Seiten hat das immer, sich abzuschirmen. Könnte man in der Politik jetzt Parallelen finden, erspare ich euch mal. Gucken wir mal, 5. Mose 29, 18. Das war eigentlich die Schlüsselstelle über die ich auf dieses Thema auch gekommen bin. Wir lesen mal ab Vers 17. Da sagt Gott bei diesen ganzen langen Vorhaltungen und Reden, die verbunden sind mit Pflegen, Segen und Fluch, wo das Volk sich entscheiden soll für die Zukunft mit oder ohne Gott. Mit Segen oder ohne Segen. Nee, nicht nur ohne Segen, sondern mit Fluch. Im guten Land oder in der Verbannung. In diesen langen Reden kommt diese Passage, dass es bei euch ja nur nicht einen Mann oder eine Frau, ausdrücklich erwähnt hier, eine Sippe oder einen Stamm gibt, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet, um hinzugehen, den Göttern jener Nationen zu dienen. Also den Göttern jenes Landes, in das er sie bringen will. Dass es ja nicht eine Wurzel unter euch gibt, die Gift und Wermut als Frucht bringt. Und so geschieht, wenn er die Worte dieses Eidschwures hört, im Russischen steht Praklatje Verfluchung, dass er sich in seinem Herzen segnet, wohlbewortet und sagt, ich werde trotzdem Frieden haben, auch wenn ich in der Umharnischung, Verstocktheit meines Herzens lebe. Also an dieser Stelle interessant auffallend, dass Gott, was sonst nicht so ausgeprägt ist im Alten Testament, ausdrücklich den Finger legt auf die einzelne Person und sagt, dass es ja nur nicht, auch nur einen, wir haben davon gehört öfters, dass so Hochrechnungen von Millionen von Menschen sprechen, die da unterwegs waren, in diesem großen Volk nicht einen Mann oder auch eine Frau gibt. Geschweige denn eine Hausgruppe oder einen Stamm, dessen Herz sich vom Herrn abwendet. Und das Interessante fällt mir jetzt auf, dass hier steht, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet. Und das Dienen den anderen Göttern würde ja erst zeitlich nachgeordnet erfolgen. Also es gibt Dinge, die heute stattfinden und Dinge, die in 20, 30 Jahren offenbar sein werden, die aber heute ihren Ausgang nehmen. Das finde ich jetzt hier auch. Und interessant, auch, damit es keine Wurzel unter euch gibt, die Gift und Wermut als Frucht bringt. Wir haben ja diese giftige Wurzeln oder die bitteren Wurzeln, die uns vergiften, haben wir schon öfters betrachtet in der Vergangenheit. Und hier könnt ihr das im Alten Testament finden, dass giftige Wurzeln ihren Ursprung haben in Herzen, die sich abwenden, die sich gegen Gottes Willen entscheiden, die ihr eigenes machen. Und es ist interessant, wenn wir das jetzt lesen, schauen wir mal noch was anderes an, Jeremia 9,13. Denn auf zwei oder drei Zeugen steht ja jede Sache fest. Jeremia 9,13. Richtig, Bernd, 13. Trinazet. Muss man das Russische wieder ein wenig abgewähnen. So, fangen wir mal beim Vers 12 an. Und der Herr sprach, weil sie mein Gesetz verlassen habe, das ich ihnen vorgelegt habe und auf meine Stimme nicht gehört und nicht darin gelebt haben, sondern der Umharnischung, der Verstocktheit ihres Herzens und den Götzen nachgelaufen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israel, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser tränken. und sie unter die Völker zu streuen, die sie nicht gekannt haben, weder sie noch ihre Väter. Und ich will das Schwert hinter ihnen her senden, bis ich sie vernichtet habe. Mir ist aufgefallen beim Bibelstudium, und ihr könnt das vielleicht ja nachvollziehen, dass dieser verschärfte Herzzustand der Umharnischung, der Verstocktheit, des Starrsinns auch seitens Gottes eine wesentlich stärkere Konsequenz nach sich zieht. Also ihr könnt das gerne mal studieren, ihr könnt nach Verstocktheit in eurer Konkordanz suchen des Herzens und könnt dann mal die einzelnen Fundstellen euch anschauen. Aber ich bin überzeugt, dass ihr in jeder dieser Fundstellen auch eine schwere Gerichtsandrohung finden werdet. Und ich meine wohl sogar, ich habe es nicht ganz konsequent jetzt alles abgeklappert, aber auch die den Charakter von Unabwendbarkeit an sich haben. So, fassen wir das zusammen bis hierher. Es gibt diese natürliche Vorhäutigkeit und Unbeschnittenheit des Herzens. Gott sagt, das muss weg. Ich will ans Herz ran, an das Zentrum deines Seins. Und er hat auch versprochen, die schwierige Operation selbst zu machen. Die Oberfläche und die Innenbehandlung und was da alles so nötig ist. Und du kannst dich dagegen entscheiden und kannst sagen, ich will das nicht, mag das nicht, brauch das nicht. Und es kann und wird dazu kommen, dass sich das verhärten wird und dass aus deinem Vorhäutchen ein Harnisch wird und dass dann Gott auch massivere Mittel aufbietet. Das ist einfach die Kurzzusammenfassung dieser Dinge bis hierher. Es gibt sogar noch eine Steigerung. Interessant ist, dass dieser Begriff, der da im Urtext steht, Scherirut, habe ich gelesen, des Herzens, da gibt es einige Fundstellen, zum Beispiel auch noch, schauen wir mal noch an, Psalm 81. Psalm 81, Vers 13. Auch dort möchte ich ein bisschen im Zusammenhang lesen. Zum Beispiel ab Vers 8. Da findest du auch wieder in diesem Psalm dieses, dass Gott gut ist und dass die Menschen trotzdem bockig sind. Ne? In der Bedrängnis riefst du und ich befreite dich. Ich antwortete dir im Donnergewölk, ich prüfte dich an den Wassern von Meriba. Höre, mein Volk, ich will dich warnen, Israel, wenn du mir doch gehorchtest. Es soll kein fremder Gott bei dir sein und du sollst nicht anbeten einen Gott des Auslandes. Ich bin der Herr, dein Gott, nämlich der, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört und Israel ist mir nicht willig gewesen. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Sie wandelten nach ihren Ratschlägen. O, dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen wandelte. Bald würde ich ihre Feinde beugen. Meine Hand wenden gegen ihre Bedränger, denn die den Herrn hassen, würden ihm Ergebung heucheln, ihre Zeit würde ewig sein. Mit dem besten Weizen würde ich es speisen, mit Honig aus dem Felsen würde ich es sättigen. Interessante Steigerung. Ja, also auch hier können wir sehen, wie Gott handelt, wenn wir uns verschließen, wenn wir uns seinem Anspruch widersetzen. Und das können wir. Aber Gott lässt das nicht unendlich dahin gehen, sondern er sagt hier, ich gab sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Also Gott überlässt dich dann dir selbst, damit auch deinen Feinden. Und es ist am Ende so, das können wir auch deutlich sehen beim Volk Israel, eigenwillige Schutzkonzepte retten uns nicht. Ganz klar. Also wenn das kleine Volk Israel dort in dem interessanten östlichen Mittelmeerraum, so in diesem Durchzugsgebiet der Großmächte, wenn die Großmächte aufstehen, dann ist es um Israel geschehen. Egal, ob da Ägypten von unten zieht oder Babylonien von oben, die Schutzkonzepte taugen nicht, die wir als Menschen haben. Wir finden das auch im Neuen Testament, aber auch auf diesem geschichtlichen Hintergrund, auf diesem Muster sehen wir doch ganz deutlich, diese Eigenwilligkeiten taugen nicht. Und Gott muss gar nichts Schlimmes loslassen und da irgendwo einen ganz bösen roten Hahn aufdrehen, und sondern er zieht einfach seine Hand zurück und wir sind preisgegeben unseren Feinden. Und da wird uns ein bisschen Umharnischung unseres Herzens überhaupt nicht helfen und retten. Das sollten wir uns bewusst machen, wenn wir uns da entdecken, dass wir Dinge nach unserem Gusto, nach unserem Gefallen, nach unserem Willen und nach unseren bisherigen Gewohnheiten gegen das Wort Gottes behaupten wollen. Es gibt auch noch in dieser Umharnischung, von den Formulierungen her, gibt es auch noch eine leichte Steigerung. Es gibt einmal die Umharnischung des Herzens und es gibt die Umharnischung des bösen Herzens. Also wie ich schon gesagt habe, man kann daraus gut sehen, das Ding entwickelt sein Eigenleben. Und ein Herz, was sich gegen Gott und gegen alles Mögliche abschottet, wird nicht gesund bleiben. Und es gibt, kannst du also auch fünf Fundstellen, habe ich gesehen, des bösen Herzens. Schauen wir nochmal bei Jeremia 3,17. Ich habe es also nicht geschafft in der Vorbereitung, das jetzt so weit einzudampfen, um euch wirklich die prächtigsten Stellen zu präsentieren. Ich gehe das einfach mit euch durch ein bisschen. Jeremia 3,17. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. Schauen wir mal noch bei 7,24. Also wir können daran sehen, was wir jetzt gelesen haben, 3,17. Es ist so, es gibt auch Rettung von einem bösen, verstockten Herzen. Ja. Wir sollten an dieser Stelle auch nicht zu schnell aufgeben. Bei uns selbst, auch bei anderen Menschen. Jeremia 7,24. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sind nach den Ratschlägen und der Verstocktheit ihres bösen Herzens gegangen. Und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Also das ist eine klare Abwendung gegenüber Gott. Das ist nicht nur Distanz, sondern wenn jemand Gott den Rücken kehrt, dann will er mit ihm nichts mehr zu tun haben. Von dem Tag an, da eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag, habe ich alle meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, täglich früh sich aufmachend und sendend. Aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt. Und sie haben ihren Nacken verhärtet, das hatten wir schon mal als parallele Beschreibung bei Mose, haben es schlimmer gemacht als ihre Väter. Das ist das, was mit dem Begriff Umharnischung des bösen Herzens so mal als Beispiel belegt sein soll. Ja, wir hatten zusammengefasst und gesagt, Vorhäutigkeit natürlich vorhanden, überall. Gott will es trotzdem weghaben. Es besteht die Gefahr, wenn wir das aussitzen, dass es schlimmer wird und dass es zu einer Umharnischung kommt und Gott massivere Mittel auf uns loslässt, um uns zur Umkehr zu bewegen. Jetzt sagen wir, okay, sehe ich ein. ich will mir die Vorhaut nehmen lassen oder auch meinen Harnisch, ich will das aufgeben. Ich denke, das ist so im Praktischen ein Prozess von mehreren Schritten, in dem ich mich immer wieder ermahnen lasse und zu sagen, wo dann Gott an mich herantritt, auch durch Menschen sagt, es geht hier um die Vertrauensfrage. Stell dir die Vertrauensfrage. Lieferst du mir das aus oder willst du das selber weiter managen und behaupten? Und das geht nach meiner Erfahrung in Schritten, manchmal an derselben Stelle immer wieder, bis das durch ist. Vielleicht ist das Bild noch so einer harten Nussschale angebracht. Ne? Die kriegt, wenn sie Druck kriegt, kriegt sie einen Sprung, aber dann müsste irgendwie nach und nach vorsichtig die ganzen Einzelteile dieser harten Kruste abnehmen. Mal jetzt spontan so ein Bild. Ja, und dann sagen wir, okay, ich sehe das ein und ich will diesen Prozess gehen mit Gott und will das preisgeben. Ich will das nicht mehr festhalten. Ich will das abgeben. Ich hatte schon gesagt, ganz am Anfang, dass Gott zwar gesagt hat, er will die Herzen beschneiden, aber wir nach allem, was wir sonst wissen, genau verstanden haben, dass Gott unsere Einwilligung möchte. Und dann stellt sich, und das haben wir am Donnerstag in der Hausgruppe gehabt, stellt sich eine sehr interessante Frage. Gott traue ich zu, dass er zu mir gut ist. Aber dann gibt es ja noch die Menschen. Und was mache ich denn da? Und dann ist jemand auf die Idee gekommen und hat vorgeschlagen, na gut, also gegenüber Menschen muss man sich schon ein bisschen abschirmen. Da muss man schon ein bisschen was haben, mindestens eine kleine Vorhaut. Dann am offenen Herzen zu, ganz ungeschützt durch die Welt gehen, das ist ja lebensgefährlich. Und die Annegret, die hat das so kurz und bündig gesagt und hat gesagt, das geht nicht. Du kannst nicht Gott gegenüber so ein offenes Herz haben und dich Menschen gegenüber abschirmen. Diese Doppelstrategie, die wird nicht funktionieren, weil du nur eine Person bist. Und es geht um innerste Dinge deiner Person an dieser Stelle. Ja, und da wird es natürlich dann prickelnd, weil wir alle die Erfahrung gemacht haben, auch in der Gemeinde, dass wir uns doch Dinge tun, die nicht ganz so christlich sind und manchmal ganz schön zwicken, manchmal einfach ärgerlich sind, manchmal nur nerven und dass wir da schon ein gewisses Schutzbedürfnis haben. Und ich finde diesen Punkt sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken. Bin ich auch bereit, mich gegenüber Menschen verletzbar zu machen? Und ich kann das jetzt euch biblisch nicht mehr so klipp und klar und klein beibringen, aber ich möchte dazu sagen, diese Herausforderung steht. Die steht an jedem. Es steht die Herausforderung, dass du nicht nur Gott an dein Herz lässt, sondern dass du auch dich verletzbar machst gegenüber Menschen. Und ja, und was gibt's jetzt da noch von Trost und von Schutz? Es gibt den Trost und den Schutz, dass Gott sich um dich kümmert und dass Gott dein Beschützer wird. Das schließt nicht aus, dass Menschen irgendwelche Dinge tun, die dir wehtun und die dich auch erreichen. Das schließt es nicht aus, nach meiner Erfahrung. Aber ich will euch einfach sagen, dass an dieser Stelle, wenn wir mal Risiken und Vorteile abwägen, wir eine ganz klare Entscheidung treffen können. Und zwar die Entscheidung, verletzbar zu werden, verletzbar zu sein, dafür von Gott ein verändertes Herz zu bekommen und wirklich mit ihm zusammen zu leben und zusammen zu passen. Mir fällt gerade dieser Psalm ein, wo die zweite Hälfte des Satzes ist, was können mir Menschen tun? Ja. Oder ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und mir fällt auch wieder ein bei dieser Stelle, dass dass der Axel vor längerer Zeit mal gesagt hat, wir brauchen die gleiche Entschlossenheit für unser Glaubensleben, wie es von den Leuten gefordert ist, die unter massiver äußerer Verfolgung zu leiden haben. Wir haben diese äußere Verfolgung nicht. Wir sitzen hier in angenehmen Räumen. Wir sind nicht bedroht. Keiner hat uns die Scheiben eingeschmissen. Keiner hat böse Parolen an die Wände geschmiert. Wir haben wirklich eine Freiheit, die ist für viele unvorstellbar. Wir müssen uns nicht verstecken. Aber wir brauchen die gleiche Entschlossenheit, uns gegen Lügen des Feindes und gegen die Götter dieser Welt zur Wehr zu setzen, die sagen, du musst dich schützen, du musst dich versichern, du kannst doch nicht so dumm sein und ungeschützt erleben. Du kannst du nicht riskieren, lebensgefährlich. Und genau da sagen wir, ja, lebensgefährlich. Wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Und ich möchte euch einfach auf diesen Punkt hinbringen, dass ihr versteht an dieser Stelle, ob ich mich verletzbar mache, weil Gott das so möchte, geht es um den Kern von Nachfolge. Jesus hat sich verletzbar gemacht und es hat ihn das Leben gekostet. Und alle seine Freunde haben ihn im Stich gelassen. Mehr oder weniger schmählich. Wir denken an Judas immer zuerst, ne, der ihn verkauft hat. Aber Petrus war nicht viel besser am Ende. Er hat bloß ein anderes Ende genommen. Und wir kommen um diesen Punkt nicht herum. Und Jesus sagt ganz klar, und das ist ein Kernsatz zur Nachfolge, wer sein Leben behalten wird, der wird es verlieren. Wer sein Leben schützen will, der wird es einbüßen. Da wird sich ein eigenes Leben entwickeln und es wird ihn vergiften. Wir haben das gehört. Und es gibt die andere Seite, wer sein Leben riskiert, auch nur riskiert. Ja, hier geht es um Risiko. Es geht noch nicht darum, wirklich jetzt zu sterben, zu sagen, in der nächsten halben Stunde bist du tot. Es geht allein ums Risiko, sich verletzbar zu machen. Und wie hoch uns das schon, wie schwer uns das schon ist. Aber diese Herausforderung steht für uns, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen wollen. Wer sein Leben verliert oder riskiert, um meinetwegen, der wird Leben haben. Und auf diesen Punkt möchte ich hin. Und es gibt für mich noch eine wesentliche neutestamentliche Belegstelle. Wir schlagen mal auf Apostelgeschichte 2, 46. Da lesen wir von den Jesusgläubigen der ersten Gemeinde. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Sie verharrten. Ja, sie sind da nicht mal bloß eine Viertelstunde vorbeigesurft. Und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und da gibt es diesen Punkt Schlichtheit des Herzens. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht übersetzt. Aber interessant ist auch das, was ich da beim Herrn Bader wieder gefunden habe. Er übersetzt diesen Begriff mit Rindelosigkeit. Ein Herz ohne Rinde. Und das ist eine ganz interessante Parallele zu dem, wo wir weg sollen und wo wir hin sollen. Das ist ein gutes Bild, meine ich. Rindelosigkeit. Ja, auch die Rinde haben wir gelernt, so Biologieunterricht war das mal. Die schützt den Baum und dessen Äste. Die schützt das Innenleben. Und hier wird von den Herzen der ersten Gemeinde gesagt, dass sie eine Rindelosigkeit des Herzens hatten. Und interessant, die hatten wirkliche Freude, die hatten keine Sorgen und die hatten sogar Gunst beim ganzen Volk. Die waren einfach angenehm, die Leute. Ja, die waren auch später verfolgt. Aber zu diesen Leuten konnte der Herr auch täglich hinzutun, die er retten wollte. Das hat gepasst. Ja, also ich denke nicht, dass sich das alleine aufs Essen bezieht, dass man da so gutgläubig, vorbehaltlos, schutzlos sich an den Tisch setzt und isst, was auf dem Teller ist. Ist auch toll, wer das kann. Sondern es geht um eine Rindelosigkeit des Herzens. Gibt es diesen Begriff, gibt es nur an dieser Stelle, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt noch einen Begriff, der ist im Griechischen ähnlich. Also ich kann kein Griechisch, ne? Ich habe das alles aus den Büchern rausgelesen, aber finde es ganz nützlich für mich. Es gibt da noch diese Stelle, wo der Paulus in den Briefen schreibt, dass er irgendwo einen Mantel zu Troas gelassen hat. Und der baut auch auf diesem Wortstamm mit der Rinde auf, einen Schutzmantel. Wahrscheinlich straffes Gewebe, mit dem du auch bei schlechtem Wetter noch über Land gekommen bist, ohne dann völlig durchgeweicht und aufgelöst zu verenden. Also von daher ist das schon auch nachvollziehbar, diese Übersetzung. Ja. Es geht um etwas, was dein Herz schützt, und das hatten die Leute der ersten Gemeinde nicht. Rindelosigkeit des Herzens. Und da wollen wir hin. Ich bin wild entschlossen, auch wenn ich das noch tausendmal verkehrt machen sollte, weil es keine vernünftige, gute Alternative dazu gibt. Und der Derek Prinz, fällt mir gerade wieder ein, hat ja mal gesagt, man kommt zu neutestamentlichen Ergebnissen mit neutestamentlichen Mitteln und nicht anders. Und ich glaube, diese Rindelosigkeit des Herzens, ich reite mal ein bisschen auf diesen euch vielleicht merkwürdig übersetzten, anmutenden Übersetzungsbegriff rum, ist eine wesentliche Voraussetzung. So, ihr Lieben, ist jetzt keine perfekte Reparaturanleitung, aber die wesentlichen Dinge sind einfach das, dass wir uns Gottes Anspruch stellen. Und dass wir sagen, ja, nicht ich weiß es besser, nicht ich habe die bessere Strategie, nicht ich mache das aber so, nicht ich, was auch in welchen Changierungen auch immer, sondern dass wir Gott suchen, uns demütigen und unsere eigenen Sicherheitskonzepte und unsere eigenen Schutzmechanismen preisgeben. Das, glaube ich, wird uns weiterbringen und uns zu einer Gemeinde machen, zu der Gott auch täglich hinzutun kann und die ihm wirklich etwas zur Ehre ist. Und ja, willst du noch was sagen? Annegret, komm her. Idis Judah.
Als wir gesprochen haben über diese Schutzlosigkeit einander gegenüber, meine Tochter, die hatte einen Beinbruch und der ist genagelt, geschraubt, verdrahtet und so weiter worden. Und zwar war das Sprunggelenk und das Schienbein und das Wadenbein wurden mit einer Verbindung zusammengehalten, dass die wieder halten. Und jetzt stellt sich raus, dass Schienbein und Wadenbein zusammenwachsen. Macht, dass es nicht mehr so flexibel ist, tut weh und so weiter. Und wir waren also beim Chirurgen, der hat sich das angeguckt, hat gesagt, ja, ich kann das trennen. Aber es sind zwei Knochenwunden, die dicht beieinander sind, die werden wieder zusammenwachsen. Und ich denke, das ist ein schönes Bild für das, was der Matthias gerade gesagt hat, dass wir uns verletzbar machen in der Gemeinde. Wenn wir uns einander offenbaren und nicht vorenthalten, wir sagen, scheiße, an der Stelle habe ich totale Probleme, ich versorge hier immer wieder. Und der andere hat den gleichen Mut, das auch zu machen, werden wir an dieser Stelle zusammenwachsen. Und das macht den Unterschied zwischen Gemeinde und einer Versammlung von gleich interessierten Menschenkindern. Das ist das, was im Endeffekt trägt. Es greift das Bild von den Knochen von meiner Tochter nicht mehr. Aber das macht den Unterschied. Sich verletzbar machen, voreinander, Lasten miteinander zu tragen. Nur dann können wir sie nämlich auch tragen. Wenn mein Nachbar meine Last kennt und ich seine Last, dann können wir sie miteinander tragen. Dann wird Gemeinde zu Gemeinde. Und wo das nicht stattfindet, ist auch schön.
So, also ich hätte es auf dem Herzen zu sagen, wir haben jetzt die Lehre gehört Und jetzt tun wir mal was Praktisches. Und hast du eine bessere Idee als ich, Jan? Ich würde sagen, wir beten zusammen. Und wer das möchte, das ist ja auch so ein Punkt. Lasst mich das noch dazu sagen. Das habe ich auch am Donnerstag dann gesagt. Ich kann das von niemandem einfordern. Nicht mal Gott drückt das durch bei uns. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich kann euch nicht ganz so genau sagen, wie das ausgeht, wenn jemand da hinterherhängt oder partout nicht will. Da habe ich kein Patientrezept. Aber ich kann euch nur bitten, Leute, lasst es euch von Gott sagen. Lasst es euch von Gott sagen. Und wer jetzt angesprochen ist und sagt, ja, ich habe da Dinge, wo ich genau weiß, dass Gott das anders haben möchte, aber ich zu meiner Sicherheit, zu meinem Schutz habe bis jetzt daran festgehalten, dann bitte ich euch, dass ihr mit mir betet. Und das wird das vor den Herrn bringen. Es nützt uns nichts, gute Theorien zu hören, zu sagen, aha, war eine Schlacht. Und jetzt gibt's mittig essen. Sondern wir müssen auch praktische Schritte gehen, wenn uns Dinge klar geworden sind. Und dazu lade ich euch ein. Ich kann niemanden zu irgendetwas zwingen. Das möchte ich auch nicht. Auch als Jesus den Vater des sogenannten verlorenen Sohnes beschreibt, ist es ein Vater, der wartet. Der wartet jeden Tag, der wartet über Jahre. Aber der rennt dem Sohn nicht hinterher und der organisiert nicht irgendwelche Agenten und Spiogenten, die den entführen und nach Hause bringen oder irgendwie dergleichen Dinge. Der wartet in Geduld darauf, dass der Sohn irgendwann irgendwie zurückkommt. Und dieses Vaterbild ist für mich sehr wichtig und wesentlich, auch wenn wir miteinander umgehen. Wir sollen uns ermahnen, wir sollen uns ermuntern, das ist dasselbe Wort wohl im Griechischen, aber viel mehr können wir auch nicht tun. Und ich ermuntere euch jetzt, euch zu erheben oder hinzuknien, wie ihr es gerne hättet, und unseren Gott zu suchen an dem Punkt, der euch klar geworden ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort klar redet über die Zustände meines Herzens. Ich hebe hoch, Herr, über uns allen, dass es um mein Herz geht und dass ich vor dir in Verantwortung bin, wie ich mich da halte und verhalte dir gegenüber. Ich hebe hoch deinen berechtigten Anspruch jedem Zweifel und jeder Lüge des Feindes gegenüber, dass du es vielleicht doch nicht gut meinst und dass du mich vielleicht dann doch im Regen stehen lässt und dass das überall so üblich ist und überall so gemacht wird, dass man sich schützt mit einer Fassade, mit einem Harnisch, je nachdem, was gerade passt. Und du das gerade anders haben willst, Vater im Himmel. Ich bete jetzt, dass du uns hilfst, Heiliger Geist, wirklich einen Schritt zu gehen, der uns weiterbringt, dass du uns hindurchbringst. Ich würde jetzt einfach eine Zeit stille sein und euch bitten, dass ihr die Zeit nutzt, mit Gott zu reden und Dinge zu klären. Ich danke dir, Vater, dass du in deinem Wort zugesagt hast, dich unsere Herzen anzunehmen, die Vorhaut zu entfernen, uns ein neues Herz zu geben. Ich danke dir, dass du auf jeden Schritt, den jemand jetzt getan hat, mit Gewissheit positiv eingehst, dass du nichts übersiehst, keine kleinste Vorwärtsbewegung. Ich bete auch, dass du uns nachgehst und dass du weitere Schritte mit uns gehst in dieser Woche. Herr, wir legen uns fest, wir wollen nicht einfach weghören, wollen nicht einfach das, was du sagst, mit dem Alten, mit dem Unsrigen bügeln und deckeln, sondern wir wollen unser Herz dir hinhalten. Du stehst vor der Tür und klopfst an und wir sagen, komm herein, Jesus. Bitte schau nach, wie das aussieht in meinem Herzenshaus. Bitte bring Licht in jede Kammer. Ich mach dir die Türe auf. Ich gebe dir die Schlüssel. Ich nehme mein altes Eigentumsnamensschild ab an der Türe und schreibe deins ran. Ich gebe dir mein Herz, ich bringe dir mein Herz zurück, auch wenn ich mich schäme dafür, für den Dreck, für den Mist, der da an den Wänden geschrieben ist, für die muffige Luft da drinne. Ich bitte dich, dass du kommst und jeden Herz wirklich neu machst. Herr Jesus, danken dir, dass du sterben musstest und gestorben bist, um uns zu retten. Es hat dich das Leben gekostet. Und wir wollen unser altes, vergammeltes Eigenleben nicht schonen, damit wirkliches Leben von dir kommt. Danke, Jesus. Amen.